Die Radio Wissen. Update.
Es war sowas von schlimm. Da kamen Autos wie Streichholzschacht, wie Spielbälle, sind die da runter. Und es wurde immer schlimmer. Es kamen noch mehr Autos, Baumstämme. Und alle standen da und haben nur geguckt. Die Leute haben kein Tor rausgebracht.
In Braunsbach in Baden-Württemberg und in vielen anderen Orten in Süddeutschland haben Unwetter seit gestern schwere Schäden angerichtet. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen. Am schlimmsten war es im Nordosten von Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen und Bayern richteten die Unwetter Schäden an. Das ist jetzt unser erstes Thema im Update, heute mit Anne Tepper.
Update.
In Süddeutschland hat es die zum Teil schwersten Regenfälle seit 20 Jahren gegeben. Im Landkreis Schwäbisch Hall zum Beispiel fiel in ein paar Stunden so viel Regen wie sonst in mehreren Monaten. Häuser, Autos und Straßen wurden zerstört. Der Regen löste auch Erdrutsche aus. In Schwäbisch Gmünd sind zwei Leichen geborgen worden von einem Feuerwehrmann und einem Mann, den er retten wollte. Ein 62-Jähriger kam in einem überfluteten Keller im Hohenlohe-Kreis ums Leben. Außerdem starb nach Angaben der Polizei in Aalen ein 13-jähriges Mädchen. Sie hatte unter einer Eisenbahnbrücke Schutz vor dem Regen gesucht und wurde dann von einem Zug erfasst. In ganz Baden-Württemberg wurden Rettungskräfte zu mehr als 2000 Einsätzen gerufen. Ein Feuerwehrmann aus Braunsbach sagt, dass er sowas noch nie erlebt hat.
So was habe ich noch nicht gesehen. Ich bin schon 25 Jahre bei der Feuerwehr, speziell in Künzelsau. Wie nach einem Tsunami, kann ich sagen, Wahnsinn.
Wie ein Tsunami, meinte er am Ende. Durch den starken Regen sind die zwei Flüsse in Braunsbach extrem angeschwollen. Drei Zuflüsse des Neckar führen laut der Hochwasserzentrale in Karlsruhe gerade bis zu 6-mal so viel Wasser wie normal. Auf dem Neckar ist die Schifffahrt eingestellt worden. Audi hat seine Produktion im Werk Neckarsulm unterbrochen, weil es zum Teil unter Wasser steht. Die Schäden sollen erstmal die Versicherungen bezahlen. Innenminister Strobel hat angekündigt, dass auch finanzielle Hilfen vom Land geprüft werden.
Meine persönliche Auffassung ist allerdings die, dass bei einer solchen Katastrophe man die Menschen nicht alleine lassen darf und gegebenenfalls eine staatliche Hilfe angebracht ist.
Dass die Unwetter im Südwesten so extrem waren, liegt an einer besonderen Wetterlage. Laut dem Deutschen Wetterdienst konnten die Gewitter nur langsam weiterziehen. Dadurch konzentrierte sich der Regen dann auf wenige Gebiete. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter über Deutschland wohl auch unbeständig. Bei der Tagesschau hat der Meteorologe Tim Frühling erklärt, dass Gewitter dann vor allem den Norden treffen.
Also ich sag mal so, eine Linie nördlich der deutschen Mittelgebirge. Ab da müssen wir die nächsten Tage immer noch aufpassen. Da ist es warm, da ist die Luft feucht und da kann es im Laufe des Tages immer ordentlich krachen.
Im Süden ist die Gewittergefahr dagegen nicht mehr ganz so groß.
Was sonst noch wichtig war?
20 Cent für einen Liter Milch, davon können die 70.000 Milchbauern in Deutschland nicht leben. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat nach einem Treffen mit Vertretern von Bauern, Molkereien und dem Handel ein Hilfspaket angekündigt von mindestens 100 Millionen Euro in Form von zum Beispiel Bürgschaften für Kredite oder Entlastung. Schmidt will in Verhandlungen unter anderem mit den Ländern und der EU aber noch mehr Geld erreichen. Die Finanzspritzen soll es aber nur begrenzt geben.
Um es nochmal ganz klar zu sagen, ein Weiter-so kann es und wird es nicht geben. Wir wollen keine Landwirtschaft, die am Tropf von Hilfszahlungen hängt.
Es soll also ein grundsätzlicher Wandel her auf dem Milchmarkt. Bauern, Molkereien und Handel haben dazu beim Treffen verabredet, sich in Zukunft abzusprechen, damit nicht mehr zu viel Milch produziert wird und dass bessere Preise gezahlt werden sollen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Milchgipfel ist auch Thema im Netz. Franz Leinweber meint bei Facebook, eine Milchkuh ist ein Lebewesen und keine Maschine, bei der man den Stecker zieht und sie in die Ecke stellt, wenn man sie nicht mehr braucht. Deshalb Milchquote pro Betrieb, Begrenzung der Betriebsgröße. Peter Lamberti postet, die unsinnigen Sanktionen gegen Russland haben auch etwas mit dem Überangebot zu tun. Miriam Seitz befürchtet, weniger Bauern, mehr Massentierhaltung. Hendrik Torben Matetee empfiehlt, hier hilft nur eine staatlich verordnete Milchtrinkpflicht für alle Bürger, ca. 5 Liter am Tag. Wie soll sonst die Überproduktion der Milchbauern beseitigt werden? Die Bauern können dies ja nicht reduzieren. Danny Saas ärgert sich besonders über die Verbraucher. Man kann die gesamte Lebensmittelbranche nehmen. Fleisch wird für einen Dumpingpreis auf den Markt geworfen. Dank Tierquäler wie Wiesenhof und Co. 15 Cent für 100 Gramm Hühnchenschenkel, das ist ein kranker Preis. Der Konsument hinterfragt heute nichts mehr. Und Jasper Kit Kasper twittert, man will Milch, die billiger ist als Wasser und länger hält, als die Kuh lebt.
Am Flughafen Köln-Bonn hat es heute eine Sicherheitspanne gegeben. Ein 62-jähriger Spanier hat sich an den Kontrollen vorbei in den Sicherheitsbereich gemogelt. Laut Bundespolizei wurde der Bereich im Terminal daraufhin geräumt. Mehrere Maschinen durften nicht starten und landen. Als die Bundespolizei den Spanier schließlich fasste und mit zur Wache nahm, stellte sich heraus, der Mann hatte es eilig und wollte noch seinen Flug erwischen. Von den Verspätungen durch den Zwischenfall waren etwa 2500 Passagiere betroffen. Erst im März hatte eine Frau unkontrolliert den Sicherheitscheck in Köln-Bonn passiert. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Polizistin in Zivil gehandelt hatte. Trendwende. Im Jahr 2014 sind zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung mehr Menschen von West- nach Ostdeutschland gezogen. Bislang war das immer andersrum. Nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung fällt die Umzugsbilanz je nach Region aber sehr unterschiedlich aus. Menschen aus Westdeutschland ziehen besonders oft nach Berlin und in die Umgebung. Ohne Berlin wäre die Wanderungsbilanz für Ostdeutschland weiter negativ. Neben Berlin sind auch die Städte Leipzig und Dresden in Sachsen sehr beliebt. Eine Äußerung von AfD-Vize Alexander Gauland über Fußballnationalspieler Jerome Boateng hat für Aufregung und Empörung gesorgt. Laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatte Gauland in einem Recherchegespräch über Boateng gesagt, dass die Leute ihn nur als Fußballer schätzen würden, ihn aber nicht als Nachbarn haben wollten. Boateng hat einen Migrationshintergrund. Viele Politiker haben den Satz als Beleidigung verurteilt, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gauland selbst hat dementiert, dass er den Satz so gesagt hat. Beobachter unterstellen der AfD, dass das zu einer Taktik gehört, zuerst etwas Fremdenfeindliches in die Welt zu tragen und dann zurückzurudern. Der Radiowissen-Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen meint, dass die Debatte aber ein grundsätzliches Problem zeigt.
Hier sind, und ich sage das jetzt mal ganz bewusst, wir Medien auch Teil dieses Spiels. Wir springen auf bestimmte Aussagen auf, deuten etwas hinein. Das ist ein Spiel, das die AfD macht. Aber ich glaube, hier haben wir ein Beispiel, wo man sehen kann, wie auch Medien darin mitwirken.
Was noch wichtig wird.
Metall auf Metall, ein alter Song von der Band Kraftwerk. Den Beat daraus, den fanden der Hip-Hop-Produzent Moses Pelham und die Sängerin Sabrina Setlur so gut, dass sie in den 90ern ein kleines Stück davon unter einen eigenen Song gemischt haben. Das nennt man Sampling. Eine Genehmigung von Kraftwerk hatte Pelham dafür aber nicht eingeholt. Nach jahrelangem Rechtsstreit durch alle Instanzen entscheidet morgen das Bundesverfassungsgericht. Es geht um die Frage, was wichtiger ist, das Urheberrecht von Kraftwerk oder die künstlerische Freiheit von Pelham. Pelham hat dabei die Unterstützung vieler Kollegen aus der Musikbranche, zum Beispiel Sarah Connor, Bushido und Gentleman haben sich seiner Verfassungsklage angeschlossen. Der Countdown zur Fußball-EM läuft und für die 27 nominierten Spieler wird es morgen richtig spannend. Dann verkündet Bundestrainer Joachim Löw, welche 23 von ihnen mit dürfen nach Frankreich und wer die EM von zu Hause aus gucken muss. Das könnte die jungen Nachwuchsspieler treffen, aber auch über Verletzte macht sich Löw Gedanken.
Weil wir haben noch ein paar Spieler, die sind angeschlagen. Da muss man mal so eine Bestandsaufnahme machen. Wie lange dauert es bei wem? Mit wem ist zu rechnen oder nicht? Also da gibt es schon noch ein paar Gedanken und noch ein paar Diskussionen, denke ich auch.
Zum Beispiel über Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels und Marco Reus.
Und sonst in der Welt?
Idomeni ist geräumt. Jetzt entstehen an der griechisch-mazedonischen Grenze aber offenbar neue wilde Flüchtlingscamps. Griechische Reporter berichten, dass sich mehrere tausend Menschen zusammengetan haben, um Zeltstädte aufzubauen. Die Menschen hatten sich vor den Behörden in den Wäldern versteckt. Die Lage der Flüchtlinge könnte sich jetzt verschlimmern, denn in den neuen Camps gibt es keine Hilfsorganisationen, die die Menschen mit Wasser und Lebensmitteln versorgen. Aber auch die Lage in den offiziellen Flüchtlingslagern in Griechenland ist nicht optimal. Das kritisiert eine Delegation des Europarats, die sich dort gerade umschaut. Eine Sprecherin der Gruppe sagte, die Flüchtlinge dort hätten keine Privatsphäre. Es gäbe kein Brandschutzsystem, keine Beleuchtung und keine Belüftungsanlagen. Es sei zwar beeindruckend, wie schnell Griechenland neue Lager errichtet habe, aber diese entsprechen nicht den internationalen Mindeststandards. Auch die Chinesen haben inzwischen ein echtes Problem mit Übergewicht. Die Regierung will dagegen vorgehen. Sie hat eine neue Ernährungsrichtlinie herausgegeben. Ein Kernpunkt: weniger Fleisch und weniger Eier. Momentan essen die Chinesen pro Kopf im Jahr mehr als 60 Kilogramm Fleisch, ähnlich wie die Deutschen. Die Regierung hält die Hälfte für angemessen. Die Gesundheitsbehörden setzen in erster Linie auf Selbstkontrolle. Sie fordern aber, dass Schulkantinen anderes Essen anbieten, denn inzwischen ist jedes fünfte chinesische Kind übergewichtig. Das Körpergewicht der Chinesen ist in den letzten 30 Jahren explosionsartig gestiegen. Das liegt laut Experten daran, dass die Menschen wohlhabender geworden sind. Dafür leiden jetzt Millionen an Herzkrankheiten und Diabetes. Der Tourismusboom hat Island nach der Bankenkrise 2008 neuen wirtschaftlichen Schwung gegeben, aber macht dem Inselstaat jetzt auch Probleme. Denn viele Touristen mieten sich via Airbnb auf der Insel ein und das hat die Immobilien- und Mietpreise dort explodieren lassen. Allein in der Hauptstraße von Reykjavik stehen rund 100 Wohnungen über Airbnb zur Verfügung. Wohnungen, die Isländer längerfristig mieten können, sind inzwischen Mangelware. Die Regierung will jetzt reagieren und plant eine Steuer auf Airbnb-Geschäfte. Die müssen Isländer dann zahlen, wenn sie ihre Wohnung mehr als 90 Tage bei Airbnb anmieten. Die Chefin des Reykjaviker Tourismusbüros findet die Steuer gut. Sie sagt, keiner in Island will, dass die Innenstadt von Reykjavik bald nur noch Touristen vorbehalten ist.
Wissensnachrichten.
Helfen Blitzer wirklich gegen Raser? Eigentlich ist es ja so. Direkt vor der Radarfalle wird nochmal schnell gebremst und dann geben die ja doch wieder Gas. Es gibt aber ein System, mit dem das nicht mehr so einfach ist. Klaus Jansen aus den Wissensnachrichten, erklär uns doch mal, wie das funktioniert.
Ja, gerne. Also das ist ein Streckenradar, auch Section Control oder Abschnittskontrolle genannt. Jetzt im Sommer soll es in Deutschland zum ersten Mal getestet werden. Da fährst du mit deinem Auto durch einen Kontrollpunkt, da wird dann ein Foto gemacht. Danach fährst du ein paar Kilometer weiter wieder durch den Kontrollpunkt, wieder mit Foto, aus Datenschutzgründen natürlich verschlüsselt. Das System vergleicht dann die Nummernschilder und rechnet aus, wie lange du für diese bestimmte Strecke gebraucht hast, deine Durchschnittsgeschwindigkeit halt. Und wenn du diese Strecke schneller geschafft hast als erlaubt, dann musst du zahlen.
Okay, das System wird getestet, sagst du. Wann würde das scharf gestellt? Wann müssen wir alle langsamer fahren?
Also die Teststrecke ist eine Bundesstraße bei Hannover. Die Geräte sollen in ein paar Wochen angeschaltet werden. Dann läuft 18 Monate der Testbetrieb. So ist zumindest der Plan. Und in dieser Zeit gibt es noch keine Tickets für Raser. Danach wird dann entschieden, ob das System in Deutschland als Blitzeranlage zugelassen wird. So grob 2018 könnte es soweit sein. Dann müssen noch die Kommunen entscheiden, ob sie Streckenradar einführen wollen. Die Geräte kosten nämlich 3 bis 4 Mal mehr als normale Blitzer. Dafür versprechen sie aber halt, dass die Raser dauerhaft langsamer fahren müssen.
Und ist es jetzt speziell eine deutsche Erfindung oder gibt es das woanders schon?
Nee, in anderen Ländern ist die Technik längst schon im Einsatz. In einigen Autobahnen, in den Niederlanden zum Beispiel oder in Italien und Großbritannien. Aber auch in Österreich, da gibt es zum Beispiel auch ein System, das selbstständig aufs Wetter reagieren kann. Also bei Regen oder Schnee gilt auf der A2 Richtung Wien zum Beispiel eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Da stellt sich die Anlage vor Ort automatisch um. Und sowas sollen diese deutschen Systeme natürlich auch können. Und das muss halt einwandfrei klappen. Dann gibt es auch die Zulassung.
Okay, also neue Blitzer für Deutschland ab 2018, wie es aussieht. Gucken wir jetzt mal auf die Körpersprache. Die lernen sogar kleine Kinder schon sehr früh.
Ja, sehr, sehr früh würde ich sogar sagen. Schon Vierjährige können nämlich oft schon ein echtes von einem falschen, aufgesetzten Lächeln unterscheiden. Forscher vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben den Versuch mit Kindern gemacht. Die haben 170 Kids zwischen 2 und 5 Jahren Porträtfotos gezeigt, mit Leuten drauf, die mal echt und mal falsch lachen. Und dabei kam raus, ab dem 3. Lebensjahr lernen die Kinder langsam, ein Lächeln richtig zu deuten. Mädchen sind dabei etwas schneller als die Jungen und die 4-Jährigen, die lagen schon bei 75% richtig.
Okay, also wenn man mich fragen würde, nicht mal ich weiß eigentlich, wie man das erkennt, ob jemand falsch oder richtig lacht.
Ja, gut. Also du erkennst natürlich, dass genauso wie 4-Jährige, wenn du darauf achtest, auf bestimmte Gesichtsmuskeln, da bilden sich zum Beispiel Lachfältchen um die Augen, wie bei einem richtigen Lächeln. Das sind dann Zeichen für echte Freude. Oder wie es im Groschenroman steht, das Lächeln muss auch die Augen erreichen.
Oh, schön. Davon geht's jetzt weiter nach New York. Auch zu einem schönen Phänomen, das man da bestaunen kann.
Genau, das heißt Manhattan Henge. Ist ein paar Mal im Jahr in Manhattan zu sehen, gestern und heute. Danach wieder am 11. und 12. Juli. Dabei fällt das Licht der untergehenden Sonne in ganz gerader Linie durch bestimmte Straßenschluchten, die von Westen nach Osten verlaufen. Und das sieht dann sehr, sehr, sehr toll aus.
Manhattan Henge wie Stonehenge? Hat das was zu
tun
miteinander?
Ja, so ein bisschen hat es damit zu tun, ist aber auch was irreführend. Dieser Steinkreis in England, der soll ja einer Theorie zufolge genutzt worden sein, um die Tage der Sonnenwende zu ermitteln. So eine Sonnenuhr. Damit hat das Phänomen Manhattan Henge in New York nicht direkt was zu tun. Das tritt nämlich rund 3 Wochen vor und nach der Sommersonnenwende auf. Ein ähnliches Phänomen gibt es auch Anfang Dezember und Anfang Januar, also um die Wintersonnenwende herum. Dann fällt das Licht der aufgehenden Sonne ganz gerade durch diese Straßenschluchten in Manhattan.
Und muss ich jetzt extra dafür dafür nach New York fahren, um das zu sehen?
Nee, musst du nicht. Da ist gerade eh nicht das beste Wetter, um das schön zu genießen. Das Phänomen gibt es auch in anderen Städten, die in so geraden Straßenblocks mit Ost-West-Ausrichtung gebaut wurden. Wenn du nicht in die USA fahren willst, hast du das zum Beispiel auch in Madrid.
Neue Blitzen, falsches Lächeln und Manhattan-Hensch. Danke, Klaus.
Wetter.
In Norddeutschland kann es jetzt noch ordentlich blitzen, donnern und regnen. In der Nacht verziehen sich die Unwetter, aber nur selten gibt es da noch einzelne Gewitter. Es bleibt aber regnerisch. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 16 bis 8 Grad. Morgen wird es insgesamt freundlicher. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es bleibt meistens trocken. Gewitter gibt es dann nur noch im Norden und auch im Süden. Dabei steigen die Temperaturen auf 17 bis 26 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.